Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu, bei mir zu Gast heute ein Sönke und so, guten Morgen.
Grüßt euch zusammen, hallo.
Dich kennt man natürlich, wenn man Podcast-Fan ist, auch aus der Sendung Games und so, man liest dich aber auch sehr häufig, du bist freier Journalist für die Spielebranche und das ist richtig, warst ja schon ein paar Mal zu Gast hier, freut mich sehr, dass du wieder da bist, hallo.
Ja, danke für die Einladung.
Du hast uns was Leckeres mitgebracht heute, Sönke.
Ja, ich wollte ja ein bisschen mal was erzählen zu Deus Ex Mankind Divided. Da war ich vor kurzem, genauer gesagt Ende September, auf einer Veranstaltung in Montreal von Eidos Montreal, dem Entwickler von diesem Titel. Und ja, man konnte vor Ort das Spiel tatsächlich jetzt auch mal selber spielen. Und
endlich
zwar,
mal, ja.
Genau.
Nachdem es auf der Gamescom gab es nämlich nur Interviewtermine.
Ja, das war tatsächlich auf der Gamescom irgendwie verschiedene Leute vom Entwickler da. Man konnte auch irgendwie so ein bisschen Video sehen, aber ja, keine Ahnung. Also die meisten waren nur wegen Interviewtermin da und so eine klassische Präsentation gab es irgendwie nicht. Und das war jetzt genau das Gegenteil eigentlich. Also es gab eine Präsentation, die dauerte eine halbe Stunde, dann konnte man 3,5 bis 4 Stunden spielen, was natürlich für so eine Preview-Veranstaltung relativ ausführlich war. Also da habe ich schon Schlimmeres erlebt, wo man dann irgendwie kreuz und quer durch die Weltgeschichte geschickt wird und dann 20 Minuten spielen kann, wo man sich wirklich fragt, okay, was soll das? Und dann konnte man im Nachhinein noch an 2 Interview-Roundtables teilnehmen mit jeweils einer Dauer von 1 Stunde und nochmal 2 20-Minuten-Interviews knapp führen. Also man hatte dann am Ende der Tour hatte man schon einen sehr guten Eindruck, was die Jungs da wollen, wohin die Reise geht und wie sich das alles so entwickeln soll. Ja. Und
nochmal kurz abzuholen, wer jetzt das Spiel noch so gar nicht kennt. Also es ist ein Square Enix bzw. Eidos-Spiel und Deus Ex ist natürlich, also Mankind Divided heißt der zweite Teil, nenne ich es jetzt mal, der neuen Deus Ex Variante.
Genau.
Also
genau.
Wir sind wieder mit Adam Jensen unterwegs und ja, wie soll man sagen, eine Cyberpunk würde ich jetzt fast nicht sagen, aber Transhumanismus-Spiel mit sehr viel Schleicheinlagen. Man hat verschiedene Lösungsansätze, zumindest wird es ja immer auch versprochen bei Deus Ex, dass man sowohl schleichend durchkommt, als auch kämpfend, als auch eben sehr typisch für die Serie, dass man eben auch viel mit Reden und Strategie dann irgendwie durchkommt. Und es hat beim ersten Teil so semi-gut funktioniert. Wer unseren Podcast damals gehört hat oder eben auch die Diskussion so ein bisschen mitverfolgt hat, beim ersten Deus Ex, der neuen Auflage vom letzten oder vorletzten Jahr war das, glaube ich, gell?
Genau, ich glaube, das Human Revolution, das ist ja schon, ich glaube, von Ende 2011, soweit ich weiß, kam das raus. Dann gab es ja noch mal so eine Director's Cut Edition, die optimierte Bosskämpfe hatte und so einige gewisse Balancing-Sachen und so weiter.
Aber da war eben der große Knackpunkt, man konnte zwar komplett als Pazifist durch dieses Spiel laufen und alle nur betäuben und niemanden umbringen, aber bei den Bosskämpfen ging das nicht und da war halt ein ziemlicher Stilbruch. Das hat sich immer so angefühlt, als wären Bosskämpfe von einem anderen Team entwickelt worden und da musstest du halt töten, was total schade war.
Ja, genau. Und es ist also von dem, was ich jetzt nochmal im Nachhinein recherchiert habe, ist es tatsächlich so, dass die Bosskämpfe wirklich von einem anderen Team entwickelt wurden. Das dann im Nachhinein auch relativ die gesagt haben, ja, wir haben da glaube ich gar nicht so schlechte Arbeit abgeliefert, aber jetzt hat man sich tatsächlich diese Kritik zu Herzen genommen und laut Aussagen der Entwickler, und man sieht es auch in einem Gameplay-Video, was nach der Gamescom, nach der E3 veröffentlicht wurde, dass man also tatsächlich in einer Szene, in einer Beispielszene, auch diese Szene, diese Herausforderung eben rein durch Dialog lösen kann. Ja, man muss natürlich ein bisschen Informationen zu seinem Gesprächspartner haben, muss ein bisschen wissen, wie der tickt, warum der auf gewisse Sachen vielleicht eher positiv oder eher negativ reagiert. Aber wenn du das weißt, dann sollst du in Mankind Divided solche Boss-Auseinandersetzungen, nenne ich es einfach jetzt mal, auch eben im Dialog lösen können. Und das finde ich persönlich eine sehr, sehr schöne Sache, ja, dass das wieder funktioniert.
Finde ich als Podcaster eigentlich auch den absoluten Weltfrieden durch Leute totquatschen. Super.
Genau, also ob sie dann dadurch sterben aber so wie ich das verstanden habe, kann es also durchaus auch sein, dass sie sich vielleicht sogar auf deine Seite schlagen, weil du sie eben so von deiner Idee überzeugt hast oder solche guten Argumente gesammelt oder geliefert hast, dass sie sagen, hey, du hast recht, von der Warte habe ich es noch gar nicht betrachtet, vielleicht sollten wir irgendwie vom Erzfeind zum Team werden, ja, oder irgendwie sowas. Also all diese Dinge sollen dort auch möglich sein, genauso wie es eben möglich sein soll, sowohl zu schleichen als auch zu kämpfen. Und eine Sache, die immer wieder betont wurde, war eben, das Schleichen war in Human Revolution eine Geschichte, die einfach doch deutlich erfolgreicher am Ende des Tages war, als wenn du dich durchgeballert hast. Nicht zuletzt, weil du beim Schießen wesentlich weniger XP bekommen hast. Das gibt es jetzt nicht mehr. Also jetzt sind wirklich beide Ansätze auf einer gleichen Ebene. Und wenn du dich durchballerst, kriegst du genauso viele XP oder im Schnitt genauso viele XP, als wenn du dich durchquatscht, beziehungsweise in dem Fall durchschleichst, ja, was ja oft dann auch noch mit Hacken von gewissen Anlagen und so weiter verbunden ist. Und
ich hatte bei dem ersten Trailer, der dann auf der E3 oder sowas rauskam, hatte ich ja so ein bisschen Angst, dass der neue Teil Mankind Divided zu actionlastig werden würde, weil das ja so, es war halt so eine gerenderte Sequenz, wo Adam Jensen quasi seine ganzen neuen Fähigkeiten präsentiert. Er hat dann so ein Schildfunktion, wo er sich quasi vor Kugeln schützen kann und hatte irgendwie so ein Titanschild und neue Arm-Augmentierungen und hat da Mords die Action-Sequenz hingelegt. Und ich dachte nur so, das ist aber nicht so, wie ich Deus Ex sehe oder sehen möchte. Jetzt hast du es eine Weile gespielt und so wie ich das jetzt rausgehört habe, sind beide Wege aber immer noch vorhanden und wichtig, oder?
Ganz genau. Also es ist wirklich so, wer jetzt auch gerne schleicht, der muss sich keine Sorgen machen. Auch hier kannst du komplett durchschleichen. Ich habe es auch in beiden gezeigten Leveln versucht und man kann es auch also erfolgreich schaffen. Und auch da gibt es sehr viele Augmentierungen, also sprich ja Körperimplantate, Verbesserungen von Jensens ja stark modifizierten Äußeren, die dabei helfen. Ja, also eine Sache, die zum Beispiel gezeigt wurde, die ich auch immer wieder eingesetzt habe, war Remote Hack. Das heißt also, statt jetzt direkt an einem Terminal dran stehen zu müssen, um eine Kamera abzuschalten oder wie auch immer, kannst du aus einer gewissen Distanz diese Kamera dich sozusagen in das System der Kamera einhacken. Dann musst du so einen kleinen Geschicklichkeitstest absolvieren. Da läuft dann so ein Balken von links nach rechts, pendelt immer so hin und her und du musst an bestimmten Stellen den Knopf drücken. Und wenn der Knopf dann mit so einer Markierung übereinstimmt und du das dreimal geschafft hast, dann wird diese Kamera für ungefähr 30 Sekunden abgeschaltet. Ja, also man muss sich das so ein bisschen wie diese Reload-Funktion bei Gears of War, da gibt's auch dieses Quick-Reload. Ja. Ne? So muss man sich es ungefähr vorstellen. Das musst du dreimal machen. Wenn du das schaffst, und es ist am Anfang nicht allzu schwer, dann wird die Kamera eben temporär deaktiviert und du kannst dann einfach vorbeihuschen, die sieht dich nicht. Ja? Mhm. Oder du kannst es auch mit zum Beispiel Wachrobotern machen. Das heißt also, der Wachroboter, der ist so im Grunde genommen, als ob ihm so ein bisschen der Saft ausgeht, der sackt dann so in sich zusammen, steht dann da. Du kannst es natürlich dann auch nutzen, um ihm eine Granate anzuheften oder was auch immer. Aber klar, das wiederum ruft natürlich die Wachen auf den Plan und insofern ist es meistens sinnvoll, dann einfach dran vorbeizuschleichen. Und dann gibt es auch eine andere Augmentierung, die nennt sich Icarus Dash. Man kennt ja diesen Icarus Strike schon so ein bisschen aus dem Vorgängerspiel, aber hier ist jetzt mit diesem Dash so, du visierst einfach irgendeinen Punkt in der Umgebung an, zum Beispiel in einem zweiten Level bist du in so einem Theater, unter dem Dach des Theaters und kannst dann mit diesem Icarus Dash von einer so eine Art Service-Plattform dich zur anderen in Sekundenschnelle rüber katapultieren. Ja? Mhm. Und auch das ist auf eine Weise gemacht, dass das also die Wachen, wenn sie nicht direkt dran sind, auch gar nicht mitbekommen. Ja? Das heißt also, das ist auch so eine Geschichte, die dir beim Schleichen natürlich dann weiterhilft. Ja, cool. Und ich glaube, der Grund, warum sie den Trailer so aufgemacht haben, ist natürlich, weil sie irgendwie auch zeigen wollten, okay, der Jensen schafft es halt auch auf dem Action-Weg, aber die Message ist am Ende des Tages vielleicht auch ein bisschen falsch angekommen.
Ja.
Genau, aber ich hatte tatsächlich den Eindruck, dass also beide Wege mehr oder weniger identisch behandelt werden und die Entwickler selber haben auch immer wieder gesagt, es gibt bei unserem Spiel, also was wir wirklich versuchen, es gibt durch die einzelnen Level keinen optimalen Weg. Ja? Mhm. Also der optimale Weg ist einfach der Weg, der für dich funktioniert. Ja? Und das finde ich einen sehr schönen Game-Design-Ansatz und sie versuchen halt wirklich alle Routen entsprechend gleich zu halten. Also um zum Beispiel ein Beispiel zu geben für dieses Theaterlevel, was in Prag spielt, muss man sich so vorstellen, Jensen will in dieses Theater, in diesem Theater vermutet er Informationen zu einem Terroranschlag, der vorher in Prag auf einem Bahnhof stattgefunden hat. Das sieht man auch so ein bisschen in dem einen Video, was bis jetzt gezeigt wurde. Und jetzt hat er verschiedene Möglichkeiten, da reinzukommen. Also er kann zum Beispiel sagen, okay, ich versuche mucksmäuschenstill mich überall vorbeizuschleichen, dann kommt er in so eine kleine Seitengasse, zwischendurch muss er dann dieses Glass Shield aktivieren, was seinen Körper so für eine kurze Zeit unsichtbar macht, dann kann er sich ins zweite Stockwerk über so ein Baugerüst hocharbeiten, dann kann er dort irgendwie so eine Betäubungsgranate werfen, die Wache schläft ein, der Roboter kurz wird per Remote-Hack ausgeschaltet und dann schlüpft er durch so einen Lüftungsschacht ins Theater. Das ist so der eine Weg. Oder der andere Weg ist, du suchst die Umgebung ab nach so einer Art, das nennt sich Biozelle. Diese Biozelle ist so eine Art mobile Hightech-Batterie, die extrem viel Strom hat und die packst du wiederum in so eine Hebebühne rein, die auch wieder in einer recht gut versteckten Seitengasse ist und dadurch fährt die Hebebühne nach oben. Du kannst durch so ein kleines Fenster reinschlüpfen, keiner hat's gemerkt. So, das ist der Weg. Oder du nimmst halt, was du schon erwähnt hattest, diese Titan Shield Augmentierung, aktivierst die. Dann legt sich dieser stachelige Schutzpanzer um seinen Körper und du stürmst voll drauf los. Und wenn du es richtig machst, am besten vorher noch so eine Art panzerbrechende Munition in die Waffe einlegen. Und dann hat der Wachroboter auch nichts mehr zu lachen. Ja? Und dann,
man muss sich halt so ein bisschen spezialisieren, oder? Es wird wahrscheinlich auch wieder so sein, dass man halt seine Augmentierungen mit Erfahrungspunkten und so weiter erweitert.
Genau, es gibt diese Praxiskits, mit denen du das verbessern kannst. Ein bisschen schade war auf dem Event, dass das vorgegeben war. Das heißt also, du hattest vor dem Level wählen können, möchtest du jetzt eher mit den Kits spielen, die auf Schleichen optimiert sind.
Mit den Kits der Entwickler? Ach so, nein.
genau. Oder möchtest du mit einer Adam Jensen Version spielen, die eher auf Kampf getrimmt ist?
Ja gut, es war halt damit halt in der kurzen Zeit irgendwie möglichst viele Varianten abgedeckt werden.
Und sie haben zum Beispiel auch gesagt, so ja, die Menge der Augmentierung ist noch nicht final, also ich habe jetzt auf jeden Fall werden es weit über 20 sein, die man dort hat. Und ja, also das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Was sie auch nicht gezeigt haben, natürlich ebenfalls schade, ist halt diese Gesprächssituationen. Also sie haben es, man hat es kurz am Anfang der ersten Mission, die in Dubai spielt, gehabt, dass du dich in einem Dialog mit deinem Vorgesetzten Miller, das ist im Grunde genommen der Chef von so einer Einheit, die nennt sich Task Force 29, für die arbeitet der Jensen jetzt und der fragt dich dann, ja, okay, Jensen, wie wollen wir das jetzt machen? Willst du eher die Wachen im Level alle umnieten oder willst du dann doch eher versuchen, ruhig reinzukommen? Ja, das heißt, also im Dialog legst du schon so ein bisschen fest, wie du spielen möchtest. Inwiefern das dann weitere Auswirkungen hat, bleibt abzuwarten. Aber auch da hat man gesagt, also es kann durchaus sein, dass eine Entscheidung, die du in der ersten Stunde des Spiels triffst, am Ende das komplette Ende des Spiels verändert. Ja, also man geht tatsächlich so weit, dass man sagt, bestimmte Entscheidungen, vor allem wenn natürlich Menschen sterben oder du ihnen Leid zufügst oder du jemandem etwas besonders Gutes tust und ihm dadurch hilfst, dass diese Entscheidungen, das merkt sich das Spiel, das merkt sich sozusagen die Story und dann zu einem gewissen Grad wird es wieder aufgegriffen und kann für dich nachteilig oder auch von Vorteil sein. Ja.
Große Versprechen, aber das ist natürlich in so einem Event auch schwer abzubilden, weil das steht und fällt natürlich auch mit der Geschichte, die mich übrigens total anspricht diesmal. Also Mankind Divided, der Titel verrät es ja schon so ein bisschen, dass die Menschheit so ihre Probleme hat mit den augmentierten Leuten. Ich hatte auf der Gamescom ein Interview mit den Entwicklern und die haben ja auch quasi so diese Wortschöpfung kreiert, Mechanical Apartheid haben sie es, glaube ich, genannt. Ist auch nachzuhören in der Gamescom-Folge, wo ich sie auch gefragt habe, ob sie da irgendwie ein Problem mit hatten, dass quasi dieses Wort Apartheid schon so belegt ist in unserer Geschichte und Kultur. Und haben sie gemeint, nee, weil das ist ja genau das, was sie auch damit sagen wollen. Also die Menschheit hat ein Rassismusproblem sozusagen mit diesen augmentierten Leuten. Und da steht und fällt die Geschichte, glaube ich, mit, gell, bei dem neuen Teil.
Ganz genau. Also im Grunde genommen, die Ausgangslage ist so ein bisschen dieser sogenannte AUG-Vorfall. Human Revolution-Spieler werden dann schon wissen, was gemeint ist. Und der wiederum hat dann in der Zeit, wo Mankind Divided spielt, nämlich 2 Jahre später, letztendlich den Effekt, dass die Menschheit sich unterteilt in die Leute mit Augmentierung und die Leute ohne Augmentierung. Und die mit Augmentierung sind aber die Gelackmeierten im Grunde genommen, weil einfach keiner mehr mit ihnen zu tun haben will, was auch dazu führt, dass man sie in Ghettos abschiebt, dass man sie mehr oder weniger ja in der so als Aussätzige fast schon behandelt. Mhm. Und
ja, die Menschheit hat Angst einfach vor denen, weil die ja quasi technisch überlegen sind, oder?
Genau, genau. Und auch weil so eine gewisse, mit Technik kommt ja auch immer eine gewisse Unberechenbarkeit, wie gut funktioniert die Technik, was passiert, wenn die Technik mal nicht funktioniert, was hat es dann für Folgen, und das führt eben dazu, dass es auch, dass diese Taskforce 29 gegründet werden muss, bei der Jensen eben mitmacht, und er selber ist ja augmentiert, und im Grunde genommen, was
ein bisschen,
diese
Taskforce, ja.
Genau, also mehr oder weniger von Kopf bis Fuß, und diese Taskforce will eben diese Terroranschläge und die Drahtzieher hinter diesen Terroranschlägen, die jetzt ständig stattfinden, und man weiß nicht unbedingt von wem. Also es kann einmal sein, die Augmentierten machen das, um auf ihre Probleme aufmerksam zu machen. Es kann aber auch sein, dass die Leute, die nicht augmentiert sind, das machen, um die anderen loszuwerden oder um die Schuld ihnen in die Schuhe zu schieben, womit wir dann wieder bei dieser typischen Verschwörungsthematik, Problematik sind von Deus Ex. Und also Deus Ex ist nie schwarz oder weiß, sondern wirklich immer so eine Grauzone. Und ich glaube auch, also vor allem in dem Gespräch mit den Leuten, die auch die Story machen, wurde das sehr klar, dass man also sich extreme Mühe gibt, eine möglichst vielschichtige, komplexe Story zu erzählen, die du auch immer wieder an bestimmten Punkten in komplett neue Bahnen lenken kannst. Mhm. Ja, und ich habe dann mal gefragt, ja, wie macht ihr das eigentlich, dass ihr da noch den Überblick behaltet? Ja, und sie meinten, naja, sie haben so ein Tool, das nennen sie The Tree of Life. Und dieser Tree of Life, der skizziert im Grunde genommen, okay, an der Stelle, wenn du A entscheidest, dann geht der Storypfad hier weiter. Wenn du B entscheidest, geht er hier weiter. Wenn du C entscheidest, geht er hier weiter. Und das verzweigt sich immer weiter und weiter und weiter. Und sie scheinen irgendwie so eine Mischung aus Software und riesiger Plakatwand nutzen zu müssen, um überhaupt den Überblick zu behalten. Und sie haben auch gesagt, wenn sie das nicht ständig überprüfen und wenn sie nicht dauernd gucken, dass alles stimmt, dann hast du irgendwann Logikfehler drin, die dir natürlich der Deus Ex-Spieler letztendlich dann auch irgendwie nicht verzeihen wird. Ja. Und
deswegen, aber ich bin da relativ guter Dinge, dass das trotzdem eine gute, auch wenn man eben so sehr viel selber entscheiden kann, ich habe da oft das Gefühl, dass bei solchen Spielen dann ein bisschen die Story drunter leidet, weil ja quasi der Story-Autor oder die Autorin keine feste Geschichte erzählen können, sondern halt so quasi so reagieren müssen und immer viele Varianten offen halten müssen. Dadurch, dass aber Deus Ex eher so ein politisches Thema als Grundlage hat, glaube ich, könnte das ganz gut funktionieren, weil man dann eben sagen kann, okay, entweder du hilfst halt der Gruppe oder der Gruppe, dann entscheidet sich halt die politische Lage so oder so, ist aber beides irgendwie vorgesehen und kann beides gut erzählt werden. Deswegen bin ich da bei diesem Spiel eigentlich ganz positiv gestimmt, dass das auch funktionieren könnte und eben deutlich, dadurch, dass sie jetzt auch gebrannte Kinder sind durch den ersten Teil, wo sie ja wahnsinnig Dresche gekriegt haben für das Ende, dass sie da das alles wieder gut machen wollen, stimmt mich total positiv, dass sie da wahnsinnig viel Energie und Zeit reinhängen, um da mal eine sinnvolle, spannende politische Geschichte zu erzählen. Und das kann halt Science Fiction auch ganz gut, einfach so die Probleme, die aktuellen Probleme, die wir jetzt ja auch momentan kennen, quasi in so ein Science Fiction Setting rein zu transferieren und über dieses Transhumanismus Thema zu erzählen.
Genau, stimme ich dir voll zu, und ich bin auch sehr optimistisch, und ich glaube, das war vielleicht auch der Grund, warum sie sagen, hey, bevor wir euch jetzt diesmal diese Story-Geschichte zeigen, da wollen wir es euch richtig zeigen und wollen jetzt den Beweis abliefern, dass wir das auch wirklich gut gemacht haben, ja. Und es kann also durchaus sein, dass man das dann, das Spiel kommt ja am 23. Februar raus, ich vermute mal, dass es dann eher vielleicht so eine Geschichte ist, die man im Januar, wo man dann nochmal so ein bisschen drauf eingeht. Ja, aber es gibt ja auch viele, die sagen, hey, lass mich in Ruhe mit der Geschichte, ich will eigentlich überhaupt gar nichts wissen.
Ist ja auch okay.
Genau. Trotzdem vielleicht da noch eine ganz nette Ergänzung, was mir sehr gut gefallen hat. Die Geschichte wird eben nicht nur in Zwischensequenzen erzählt, sie wird dann auch ständig über die Umgebung erzählt, über Gespräche, die zwischen den Nichtspielercharakteren stattfinden und so weiter, über E-Mails, die du lesen kannst, kennt man ja auch schon. Und was mir wieder sehr gut gefallen hat, es gibt halt diese TV-Sendung von Pikes TV, die dann sozusagen die aktuelle Nachrichtenlage so ein bisschen aufgreift. Und
Spiel meinst du jetzt, ja.
Genau, im Spiel sind überall so Bildschirme, und wenn du davor stehst, manchmal kommt Werbung für irgendwelche Energy Drinks oder es gab eine Werbung für so ein neues Hightech-Smartphone mit 32 Terabyte Speicherkapazität und 12G-Netzwerk und 2,5D Virtual Camera, also richtig paar nette Ideen, muss ich sagen.
In welchem Jahr spielt
Deus Ex? 2029.
Ja, siehst du, also wir haben jetzt ja gerade hier Back to the Future gefeiert und uns drüber lustig gemacht, was alles nicht existiert. Ich wette mit dir, 2032 werden dann unsere Kinder diese Deus Ex-Werbung rausziehen und sagen, haha, guck mal, 32 Terabyte, die dachten wirklich noch, Terabyte sei viel.
Ja, genau. Also das ist interessant und dann gibt's aber auch irgendwie, ja, gab's so einen Nachrichtenbericht, der erzählt von einem Weltraumabwehrprogramm, was also für viele Trilliarden Dollar sozusagen auf den Weg gebracht wurde, tatsächlich auch abgeschlossen wurde. Und es gibt wohl also in diesem Jahr 2029 im Spiel eine Art Rauminstallation, die in der Umlaufbahn schwebt, die Asteroiden zum Beispiel oder Weltraumschrott zerstören soll. Jetzt kann man natürlich überlegen, hey, ist das vielleicht ein Hinweis, dass das Spiel auch uns irgendwie in den Weltraum verfrachtet, zumindest für einige Missionen lang? Keine Ahnung, ja. Finde ich, war ein schönes Element, wo du natürlich neugierig wirst und dich immer weiter umguckst. Hey, wird diese Raumstation vielleicht noch häufiger thematisiert und so weiter? Also das hat mir gut gefallen. Und dass eben auch die aktuelle Situation, in der sich Jensen befindet, aufgegriffen wird, aber vielleicht nicht unbedingt aus der Perspektive, wie es der Spieler erlebt, sondern aus der Perspektive, wie es die Medien im Spiel den Leuten in dieser Welt weismachen wollen. Und auch da merkst du schon wieder, okay, es ist halt im Grunde genommen diese typische Gesellschaftskritik wird über diesen Weg relativ geschickt irgendwie auch erzählt, ja. Also, dass es eben nicht alles immer so ist, wie man auf den ersten Blick meint und verdreht wird von den Medien und angepasst wird so, dass es die Leute glauben und die Leute, die Bösen sind, gar nicht die Bösen sind am Ende des Tages. Ja. Also das hat mir sehr gut gefallen. Vielleicht sollten wir noch ein bisschen was zur Technik erzählen. Es gibt ja diesmal eine neue Engine.
Ich wollte gerade sagen, wir wären doch kein deutsches Spiele-Medium, wenn wir nicht über die Technik sprechen würden.
Genau, und die Dawn Engine ist ja im Grunde genommen so ein bisschen so eine Weiterentwicklung aus der Glacier 2 Engine, die man in dem letzten Hitman schon kennengelernt hat. Mhm. Hier sagen die Entwickler, okay, die großen Vorteile für uns sind folgende. Zum einen, sie haben einfach Level, die größer sind, komplexer sind, vor allem auch mehr in die Höhe gehen, also mehr Vertikalität bieten. Man sieht es ganz schön in diesem Dubai-Level, da kommst du an einen bestimmten Punkt, wo du dann in einen Fahrstuhl einsteigst und sekundenlang fährt er runter, 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 runter und du siehst aber immer komplett den Blick auf so ein Atrium und du merkst irgendwie durch dieses nach unten fahren, wie riesig das ganze Ding eigentlich überhaupt ist. Ja, also das hat mir ganz gut gefallen. Sie sagen, sie können eine wesentlich höhere Dichte an Objekten in die Level einbauen. Man sieht es dann auch sehr schnell, wenn du da rumläufst. Also überall liegen kleine Dinge rum, mit denen du interagieren kannst. Du kannst Toilettentüren öffnen, Klospülungen verwenden, dir die Hände oder so zumindest den Wasserhahn anmachen, irgendwie Handtrockner anmachen. 1000 Dinge, mit denen du interagieren kannst, was natürlich auch hilft, so ein bisschen in die Welt einzutauchen. Sie haben eine Bildrate, die war, glaube ich, so gefühlt so bei 30 Frames, war so immer flüssig.
Wo habt ihr es gespielt? Auf PCs?
Genau, also es war so ein
PC mit Set Gamepad wahrscheinlich, wie immer.
Gell? PC mit PS4 Gamepad, im Grunde genommen so das PS4 Dev Kit und die Version, haben sie uns zumindest gesagt, so soll die PS4 Version am Ende des Tages aussehen. Auf der Konsole selber hat man es noch nicht gesehen, aber so wie es da war, ganz gut hinkommen. Und es wurde dann auch in einer Szene so ein Sandsturm gezeigt, der in Dubai langsam aufzieht und sich dann auch so ins Level reinarbeitet und plötzlich dazu führt, dass die gesamte Sicht verschwimmt und man dann irgendwie einfach nur noch irgendwelche Staubschwaden hat, die durch die Luft fliegen. Das sah ganz, ganz cool aus. Ich fand, die Figuren machen eigentlich auch einen ganz guten Eindruck. Aber es gab dann auch immer wieder nochmal so ein paar technische Problemchen, wo ich mir sage, naja, also das da muss auf jeden Fall noch dran gearbeitet werden. Also es gab eine Szene, da bist du in diesem Theater und du hast den Alarm ausgelöst, die Wachen stürmen auf dich los und plötzlich bleiben sie wie angewurzelt stehen, strecken so die Arme von sich und die Waffen ballern immer noch, aber ansonsten sind die Wachen stocksteif und es wirkt total befremdlich in dieser Situation, ja. Irgendwas hat da die KI nicht so richtig auf die Reihe bekommen oder das Animationssystem ist da noch kaputt, weiß ich nicht, solche Sachen. Oder es gab ein Fenster, da hast du durchgeschossen, dann hast du Löcher im Fenster gesehen und auch Risse im Fenster und dann standest du kurz davor, musstest nachladen, plötzlich war alles wieder normal, ja. Also Das sind so ein paar Sachen, die einfach dann so diese Illusion, dass du dich jetzt in dieser Welt befindest, dann recht schnell wieder zunichte machen.
Ja, gerade bei so einem Spiel mit so einer dichten Atmosphäre ist sowas natürlich umso wichtiger. Ja. Krass, das alte war ja 2011, das Human Revolution.
Genau, 2011, krass. Ja.
Also das war ja noch auf Old Gen. Da bin ich mal gespannt. Was auf dem Buckel, ja. Ich dachte, das wäre nicht so weit weg gewesen. Da bin ich mal gespannt, ob sie einen HD-Remake machen, quasi passend zum neuen Teil. Ja. Wäre ja durchaus naheliegend irgendwie, gell?
Genau, also dazu haben sie tatsächlich nichts gesagt. Auch diese Frage, die ich gestellt hatte, hey, kann man in irgendeiner Form einen Spielstand übernehmen? Mhm. Auch dazu wurde nichts gesagt, also es wurde eher so verneint erstmal. Mhm. Das heißt, also sie konstruieren so ihren eigenen Ausgangspunkt der Story, von dem sie dann weitermachen. Aber die Entwickler, hatte ich den Eindruck, sind auch immer wieder noch für eine Überraschung gut, dementieren das jetzt vielleicht, aber vielleicht sieht das dann noch ganz anders aus. Man muss hier noch ein paar Knallbonbons für die nächsten Monate aufheben. Was vielleicht auch noch interessant ist, der Sound wird jetzt nicht mehr in Stereo ausgegeben. Das war nämlich auch was, wo viele bei Deus Ex Human Revolution rumgemeckert hatten. Hey, wieso macht das Spiel nur Stereo? Ja? Hm. Mittlerweile ist wirklich die kompletten Soundinhalte liegen alle in 5.1 vor und man merkt es dann auch. Also
ja, gerade beim Schleichen macht sowas natürlich
Spaß. Genau, du kannst wirklich doch wesentlich besser lokalisieren, in welcher Richtung ein Gegner jetzt steht und so weiter. Und der Audio Director hatte sogar gesagt, also wenn ihr mir die Augen verbindet und mich irgendwo in ein Level reinstellt, bis zum gewissen Grad kann ich euch genau sagen, was jetzt passiert und wo das passiert und
so ein Angeber.
Mich vielleicht dann auch noch so ein bisschen in die Richtung hinbewegen. Und er hat sogar noch angeteasert, aber wie er das jetzt genau gemeint hat, wollte er dann nicht verraten, hey, es wird sogar noch irgendwas besonders Cooles in Sachen Sound geben, was auch inhaltlich, also sprich vom Gameplay her, mit dem Spiel verknüpft ist. Mhm. Das machte natürlich sehr neugierig, was will er uns jetzt damit sagen? Ja, muss man mal abwarten. Also ich bin gespannt, aber die Truppe macht einen ganz, ganz positiven Eindruck. Also ich finde es immer schön, wenn ein Entwickler so diese Euphorie, die er bei dem Entwickeln des Produkts irgendwie hat und dass das auch irgendwie in so einer Präsentation dann rüberkommt. Ja, also
ja, das sieht man halt immer ganz schön, wenn man bei denen im Studio ist, gell, und nicht irgendwie in einem Hotellobby oder sowas.
Ja, und es ist auch, also ja, es ist eben kein 0815 Lizenzspiel, das sie für irgendjemand machen, weil die da viel Geld für kriegen, sondern nee, das ist ihr Baby und das muss echt gut werden, ja. Mhm. Und keine Ahnung, ob das Spiel auch nochmal verschoben wird. Zurzeit sah es nicht danach aus, weil man hat ja, also wenn es jetzt inhaltlich abgeschlossen ist und man jetzt irgendwie noch so diese letzten 4 Monate nutzt, um die technischen Fehler auszumerzen, dann sind sie, glaube ich, auf einem ganz guten Weg soweit.
Ja, ja, sie haben jetzt ja auch quasi seit 2011 Zeit gehabt.
Genau.
Ist auch ein guter Zeitraum, finde ich, für so einen Nachfolger.
Ja, ja. Und was kann man noch sagen? Also vielleicht eine Sache, die mir auch ganz gut gefallen hat, du kannst einfach drückst die Quadrattaste, dann nimmt er so wie bei Crysis die Waffe vor sich, guckt sie sich an und du hast dann in dem Moment die Möglichkeit, verschiedene Elemente der Waffe im Spiel mitten in der Action auszutauschen. Also kannst du irgendwie einen neuen Waffenaufsatz dran machen oder den Munitionstyp dadurch auswechseln. Du kannst vielleicht ein anderes Visier anschrauben und so weiter, dass du entsprechend der Situation sofort darauf reagieren kannst. Du musst dann nicht erst in das Inventar und dann irgendwie rumwursteln, um das hinzubekommen, sondern du kannst es mehr oder weniger im Spiel machen, ja. Und also es sind so ein paar Feintuning-Geschichten, die einfach irgendwie das Ding so runder wirken lassen, ja. Und also ich bin da mit einem ganz positiven Gefühl aus diesem Event letztendlich rausgegangen. Es gab innerhalb dieser Entwicklerinterviews haben auch einige andere Branchenkollegen ein paar ganz interessante Fragen gestellt, so von wegen, hey, was würden Sie denn jetzt eigentlich machen, wenn Sie sich in diesem Szenario befinden? Würden Sie sich augmentieren lassen oder nicht? Würden Sie Ihre Stimme für die Leute geben, die ganz normal sind? Oder würden Sie sich doch eher auf die Seite der anderen schlagen? Und die Entwickler, du hast echt gemerkt, so, oh, die Frage hatten sie irgendwie nicht erwartet und haben sie dann erstmal lange überlegen müssen und dann auch gemerkt oder auch gesagt, nee, also extrem schwierig. Am liebsten würde ich mich vielleicht sogar raushalten, kann ich aber nicht. Und
das ist ja das Schöne, was du schon gesagt hast. Es gibt halt kein Schwarz-Weiß in diesem Universum. Ja.
Also das war sehr gut und so vom Umfang her weiß ich nicht. Also es gibt auf jeden Fall dieses Dubai-Level, es gibt dieses Prag-Level. und Level ist vielleicht auch gar nicht so der richtige so Begriff. Genau, und es ist so, also das, was wir dort von Prag gesehen haben, war nur ein ganz, ganz kleiner Teil von einer Welt, die an sich in Segmenten miteinander stark verbunden ist und dir auf gewisse Weise, ich will mal nicht sagen, ein Open-World-Gefühl gibt, weil bei Open-World kannst du ja ohne Unterbrechung von einem Ende der Welt zum anderen gehen, das gibt es hier natürlich nicht, aber... Das
ist vielleicht eher so ein bisschen wie bei Metal Gear, oder? Dass man so genau, sagt, so Einsatzort wählen und dann gehst du dorthin und dort hast du aber ein bisschen offene Freiheiten.
Genau, und die Blöcke oder die einzelnen Abschnitte sind also wirklich miteinander sinnvoll verbunden und du gehst durch einen Tunnel und dann muss er vielleicht mal laden und dann bist du in einem komplett anderen Abschnitt von diesem Prag-Bereich, aber er gehört immer noch zu Prag und er ist genau daneben und das führt dazu, dass das Gefühl von so einem größeren Szenario besteht und davon soll es eben auch mehrere geben. Ob man dann auch noch in Paris unterwegs sein wird oder wie auch immer, das hatte ich jetzt vor kurzem mal gehört, dass das vielleicht auch noch so ein möglicher Aufenthaltsort sein kann, muss man mal abwarten, aber ich glaube, also diesen Titel sollte man doch sehr genau im Auge behalten, zumal sie ja auch diese Problematik mit dem Vorbestellerprogramm.
Oh ja.
das ist ja auch noch für viel Wirbel gesorgt, aber ich glaube, die Art und Weise, wie sie es gelöst haben, nämlich zu sagen, hey, pass auf, vergesst alle Kickstarter-ähnlichen Vorbesteller.
Da muss man vielleicht kurz sagen, die hatten so ein, für USA hatten die ganz toll sich so PR-Nummer ausgedacht, augmentiere deine Pre-Order. Und du konntest dann deine Pre-Order auf so einer Webseite wählen, welche Version du möchtest und konntest dir da quasi selber so deine Inhalte zusammenstellen, was ja eigentlich so von der Grundidee auf dem Papier erstmal witzig klingt, weil du halt so das, was im Spiel passiert, auch dir als Pre-Order-Bonus zusammenklickst, was sie aber halt nicht bedacht haben, dass du den Spielern da trotzdem immer das Gefühl vermittelst, ja, du kriegst nicht alles. Ja, also so das Problem, was wir kennen, bei GameStop gibt's irgendwie den Skin und bei der und der Kette kriegst du irgendwie noch die Sonderwaffe. Du hast ja immer das Gefühl, dir fehlt was im Spiel. Und das haben sie dadurch quasi auf die Spitze getrieben, dass du selbst beim Hersteller selber dir einen Pre-Order zusammenklickst, aber nicht alles kriegst. Und das haben sie jetzt zum Glück nach dann ordentlich Kritik irgendwie über den Haufen geschmissen. Für Deutschland war das aber eh nicht relevant. Also in Deutschland gab es einfach drei fertige Kits sozusagen, die man sich
da kaufen kann. Also jetzt ist es halt so, das ist jetzt mein aktueller Stand. Es gibt eine Pre-Order-Version, da ist alles drin. Genau. Da gibt es einen digitalen Soundtrack, da gibt es einen digitalen Roman, da gibt es einen Comic, da gibt es irgendwie noch ein zusätzliches Level und noch ein paar
verschiedene Skins und Waffen und
so. Ja, genau. Und ich weiß nicht, also wenn du bestellst ja das und kriegst halt zumindest digital das volle Paket. Ich schätze mal, da wird es natürlich auch Sondereditionen mit Figuren oder was auch immer, Levelkarten geben. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, der Hersteller merkt halt, okay, es macht einfach Sinn, auf die Fans zu hören. Und ich schätze mal, das Problem, das wird ihnen, die Leute werden zwar noch drüber reden, aber wenn das Spiel dann rauskommt, ist keiner mehr böse deswegen. Und das ist ja auch eigentlich so, wie es sein soll dann.
Gut.
Ja, also man kann, glaube ich,
ich freue mich drauf.
Gewissen Optimismus auf den 23. Februar blicken. Ich hoffe, dass es dann tatsächlich auch zu dem Zeitpunkt rauskommt. Ja. Und nicht sich nochmal weiter nach hinten verschiebt.
Also wenn es jetzt für Dezember angekündigt wäre, dann würde ich schon damit rechnen, dass sich es ins Frühjahr verschiebt. Aber 23. Februar klingt schon so nach einem wir wissen, was wir da wollen. Termin.
Genau, ganz genau. Ja.
Super. Dann danke ich dir für diesen netten Eindruck.
Sehr gerne.
Und gerne
demnächst wieder. Vielleicht mal wieder.
Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Und bis bald.
Bis bald. Tschüss. Tschüss.